bisschen zum Anfang ein bisschen Geschichte und Biografie weitergeben, aus der neueren Geschichte allerdings. Vielleicht kommen euch da einige Dinge bekannt vor, aber andere eben auch gar nicht. Es ist heute vielleicht keine normale Predigt, auch kein normales Bibelstudium, etwas zwischendrin, aber es betrifft eine bestimmte Sache, die auch bei uns immer wieder vorkommt. Wer ist geistlich und wer ist nicht geistlich? Und es geschieht immer wieder mal, dass die vermeintlich Geistlichen, die vermeintlich nicht Geistlichen oder weniger Geistlichen dann doch auch unter Druck bringen mit gewissen Dingen. Und ganz ehrlich, wenn ich so etwas höre, das schmerzt mich jedes Mal, weil es nicht der Wirklichkeit entspricht. Und das möchte ich heute einmal mit uns betrachten ein wenig. Was ist eigentlich geistlich? Was ist nicht geistlich? Oder ungeistlich? Oder fleischlich? Oder seelisch? Wie auch immer. Werden wir nicht erschöpfend heute behandeln, weil ich eigentlich nur auf einen einzigen Punkt mehr oder weniger hinaus möchte. Und ihr müsst euch das heute ein bisschen zusammensetzen. Es kommt vielleicht wie ein Puzzle, das dann ein Bild ergibt. Ja, also ich denke, ihr seid hier und ihr seid dabei. Das werdet ihr euch dann schon zusammensetzen können. Als junger Mann, als junger gläubiger Mann, als ich kurz im Glauben war, hatte ich einmal ein Gespräch mit einem anderen Mann, den ich kennengelernt hatte und der aus einer anderen Gemeinde kam. Meine Gemeinde, die Gemeinde von uns, von meiner Frau und mir, war die christliche Gemeinschaft Charismatisches Zentrum in München. Die haben sich in Leim getroffen, in der Fallpichlerstraße zu der Zeit damals, im Untergeschoss einer großen evangelischen Kirche. In dieser evangelischen Kirche hat zum Beispiel der Friedemann, der da drüben sitzt, Gitarre gespielt. Das wusste ich aber damals nicht. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben uns erst hier kennengelernt. Wie heißt die Kirche? Paul-Gerhardt-Kirche, genau, genau. So, da waren unsere Anfänge von meiner Frau und mir. Das war unsere Heimatgemeinde und wir waren dann 5 Jahre in dieser Gemeinde, bis ich dann zum Studium in der Nähe von Frankfurt gezogen bin. Und meine Frau war dann noch ein komplettes Jahr in München, hat bei Freunden gewohnt und ist dann eben auch nach Hessen gezogen, bis unser Studium und die Vikariatszeit und so weiter dann beendet war. So, und dieser andere junge Mann, den ich da kennengelernt hatte, der kam aus einer neu gegründeten Gemeinde. Das heißt, er war schon etwas länger Christ, aber er hatte sich dieser Neugründung angeschlossen. Eine Gemeinde, die sich anfangs im Münchner Norden im Olympiadorf traf. Und wir wohnten in der Nähe des Olympiadorfes, nämlich in der Olympiapressestadt, und es war nur ein Katzensprung ins Dorf herüber. Da konnte man zu Fuß hingehen. Und in diese neu gegründete Gemeinde, da kamen am Anfang Propheten. Propheten und die lehrten und die weissagten. Und einer hatte sogar einen Doktortitel. Und es war alles sehr beeindruckend. Es war ja auch alles ganz neu für uns. Wir waren ja frisch bekehrt. Ich glaube, meine Frau war nicht dabei. Ich ging da alleine hin. Jedenfalls war das sehr, sehr spannend. Und ich besuchte auch einige Abende dieser Versammlungen, wo dieser eine Prophet da war, begierig darauf zu hören eben, was dieser Prophet vielleicht auch mir zu sagen hatte, mit der Hoffnung, dadurch mehr Licht zu bekommen und dass mein geistliches Leben dadurch verstärkt würde und einen neuen Schub bekäme. Und tatsächlich, am letzten Abend, das war so eine Serie über einige Abende, ganz am Ende, streckte da endlich seinen Finger aus und sagt, du, ich bin erschrocken und war gleichzeitig total erleichtert, denn ich war schon nervös und hatte Angst, leer auszugehen und kein Wort zu bekommen und dadurch etwas Wesentliches zu verpassen, eine Erfahrung eben nicht zu machen, von der ich mir viel Segen versprach, gesegnet zu werden, eine Erfahrung, die mich in meinem geistlichen Leben weiterbringen würde. Und was er dann sagte, das war wirklich sehr schön, aber so allgemein, das hätte auf mindestens die Hälfte aller anderen Anwesenden auch zugetroffen. Ja, aber ich war zufrieden. Das war in Ordnung, denn ich hatte jetzt mein Wort bekommen. Gott hatte mich anscheinend nicht vergessen. Und da war ich froh. Da war ich wirklich froh, weil ich ziemlich hin und her geworfen war, oft von meinen Gefühlen. Und bist jetzt wirklich gläubig? Wie ernst meinst du es? Und wie ist es? Und ich war jetzt froh, dass Gott mich scheinbar nicht vergessen hatte. Dass viele andere möglicherweise, die auch diese Abende besucht hatten, auch gebangt hatten in einer ähnlichen Weise wie ich und die dann doch leer ausgingen, das hatte ich dann wieder vergessen. Das war nicht mehr in meinem Sinn. Ich selbst fühlte mich jedenfalls gut und erleichtert um eine Erfahrung reicher und dadurch eben auch reifer und geistlicher. Der Prophet hatte zu mir gesprochen. Das war schon was. Der Gründer und Leiter dieser neuen Gemeinde war ein Mann namens Terry Jones, der später in die Schlagzeilen geriet, weil er in Köln, wo er dann Ende der 80er Jahre nochmal eine weitere Gemeinde gegründete. Unter anderem kam er deswegen in die Schlagzeilen, weil er eine Heils- und Heilungslehre verkündigte, die einige seiner Gemeindeglieder dazu veranlasste, in die Krankenhäuser zu gehen und dort den Kranken zu raten, ihre Medikamente abzusetzen, weil sie ja schon geheilt wären, was manche von ihnen dann tatsächlich auch taten und prompt in einen lebensgefährlichen Zustand fielen. Dennoch hatte diese Gemeinde weiter einen enormen Zuwachs, bis auf über 1000 Gottesdienstbesucher kamen Woche für Woche dorthin. Und sie wurden ziemlich schnell zur größten freikirchlichen Gemeinde Kölns damals. Was die Leute anzog, war natürlich die lockere Art. Das war ein amerikanischer Pastor, hat es sehr locker gemacht. Die tolle Musik, die es dort gab und die Begeisterung über eine Lehre, die ihnen Erfahrungen versprach, die ihr geistliches Leben in eine ganz neue Dimension führen sollte, wo Zeichen und Wunder mehr oder weniger an der Tagesordnung waren und wo Begrenzungen und Defizite aller Art einfach im Glauben überwunden oder aufgelöst werden konnten. Wer will das nicht? Ja, ist natürlich klar. Später erzählte der Vorsitzende der Evangelischen Allianz Köln, Michael Hörning, einmal in einem Interview, in einem Zeitungsinterview: Wir haben das jahrelange Wirken von Terry Jones in Köln mit ansehen müssen. Seine christliche Gemeinde Köln, das war der Name der Gemeinde, christliche Gemeinde Köln. Seine christliche Gemeinde Köln war schon im Namen Programm, nämlich die einzige wahrhaft christliche Gemeinde Kölns zu sein. 2002 wurde Terry Jones dann wegen Führen seines falschen Doktortitels vom Amtsgericht Köln zu 3000 Euro Geldbuße verurteilt. Und ab 2010 wurde er dann schließlich weltberühmt, ihr kennt ihn alle. Er wurde weltberühmt, als er in die USA zurückkehrte und dort unter größter weltweiter Medienbeachtung für den 11. September Koranverbrennungen ankündigte. Und selbst Barack Obama dazu veranlassen wollte, ihn anzurufen, damit er es nicht täte. Und ein Jahr später hat es dann doch unter den schärfsten Protesten von vielen Politikern und geistlichen und kirchlichen Führern doch getan und durchgeführt, seine Koranverbrennung. Könnt ihr euch erinnern? So dort in Gainesville in Florida übernahm er nach seiner Rückkehr in die Staaten eine Gemeinde von etwa 40 Leuten, die er von dem inzwischen verstorbenen Propheten mit dem Doktortitel, der in München über mich geweissagt hatte, übernommen hatte. Und dort ist Terry Jones bis heute. Es gingen 3-4 Leute aus einer Kölner Gemeinde mit, die inzwischen auf 40 Leute geschrumpft ist. Und 2012 machte Terry Jones noch einmal Furore, weil er zum Präsidentenamt der Vereinigten Staaten kandidierte. War natürlich klar, dass er da keine Chance hat, ja. Habe mir jetzt angeguckt, nochmal gibt es eine ganze Reihe Videos, Veranstaltungen, wo er geworben hat und alles sehr ernsthaft und sehr geistlich. Aber seine eigene Tochter, die wir kennengelernt haben, hat ihn gebeten, all diese Dinge nicht zu tun. Er hat sich von niemandem etwas sagen zu lassen. sagen lassen. Als Terry Jones noch in München lebte, waren meine Frau und ich einmal eingeladen bei ihm zum Essen. Damals lebte seine Frau Lisa noch und wir aßen zusammen und spielten Mühle oder Monopoly, ich weiß es nicht mehr genau. Und er wollte uns für seine Gemeinde gewinnen. Und wir spürten innerlich, das ist nicht unser Platz. Wir fanden beide sehr nett damals, es war auch noch nicht so krass. Aber wir hatten uns anders entschieden. Unsere Gemeinde war das Charismatische Zentrum München und nicht diese neu gegründete Gemeinde. Terry Jones ging dann auch bald und dann hat er etwas Gutes gemacht. Er hat zwei junge Männer hineingenommen, die dann die Gemeinde übernahmen und die Gemeinde leiteten, die dann den Namen Maranatha bekamen. Und da ging es dann gut. Ja. So einige Jahre später starb Lisa Jones, die Frau von Terry Jones, noch nicht einmal 40 Jahre alt. Trotz aller Heilungslehren und Glaubensproklamationen für ein langes Leben an Herzinfarkt. Das war der erste Teil der Geschichte. Zurück zu dem Gespräch mit dem jungen Mann, der zu dieser neuen, neu gegründeten Gemeinde im Münchner Norden gehörte. Irgendwie kamen wir in unserem Gespräch auf Billy Graham zu sprechen, der im 20. Jahrhundert einer der bekanntesten Evangelisten überhaupt war. Was habe ich gesagt? Ah ja, okay. Dachte, ich habe mich versprochen. So, und mein leidenschaftlicher junger Bruder meinte, dass Billy Graham wohl doch einige entscheidende Dinge fehlten, da er nicht in Zungen spricht und also nicht den Heiligen Geist hat. Sowas hatte ich bis dahin überhaupt noch nicht gehört. Wenn einer nicht in Zungen spricht, hat er nicht den Heiligen Geist. Und wenn er nicht in Zungen spricht, dann fehlt ihm etwas. Erregt hier quasi Missfallen meines jungen Bruders hier. Ich war ehrlich gesagt ziemlich geplättet von dieser Aussage und widersprach ihm dann auch und argumentierte, dass Billy Graham, so wie er war, von Gott in einer unglaublichen Weise gebraucht wurde, dass durch ihn Millionen Menschen, Millionen und Abermillionen das Evangelium gehört haben, ja, dass es selbst in Deutschland Tausende von Christen gibt, die durch den Dienst von Billy Graham zum Glauben kamen. Und wie sollte das ohne den Heiligen Geist gehen? Das war meine Frage. Ja. Wie sollte das gehen? Der Geist Gottes ist derjenige, der Jesus offenbart. Der Heilige Geist ist derjenige, der Glauben wirkt und Glauben weckt und zum Glauben ruft. Der Heilige Geist ist derjenige, der hineinführt in alle Wahrheit. Und alle Wahrheit ist Jesus selber als Person. Ihn zu erkennen, bedeutet die Wahrheit zu erkennen. Und so weiter. Wie sollte das alles funktionieren und gehen, wenn hier der Heilige Geist nicht im Spiel gewesen wäre? Und ich fragte mich tatsächlich und ich fragte ihn auch, welche geistliche Erfahrung braucht ein solcher Mann oder ein Christ überhaupt, um als geistlicher Christ zu gelten? Aber für diesen Mann stand fest, Graham war so etwas wie ein Christ zweiter Klasse, weil er nicht diese geistliche Erfahrung gemacht hatte, wie er selber, die einen geistlichen Christen des vollen Evangeliums seiner Meinung nach ja ausmachte. Er selbst hat sich natürlich sehr geistlich gefühlt. Das war eh klar. Er hatte geistliche Erfahrungen gemacht, weil er auch in Zungen gesprochen hat und den Heiligen Geist hatte, der ihm ständig Dinge offenbarte und auch zeigte, vor allen Dingen, wo es bei den anderen fehlte, die nicht diese Erkenntnis hatten wie er. Außerdem hatte er natürlich auch Erfahrungen mit Weissagungen und Propheten. Und selbstverständlich war er in einer richtigen Gemeinde, also in einer richtigen Gemeinde. Auch klar. Nun, damals habe ich zum ersten Mal gemerkt und verstanden, dass manchmal Christen von Christen in zwei Kategorien von Gläubigen eingeteilt werden. Sozusagen in eine Art Zweiklassen-Christentum, wo auf der einen Seite die sind, die es drauf haben, die unmittelbar vom Heiligen Geist geleitet werden, der ständig zu ihnen redet und ihnen offenbart, wo es lang geht, und die dadurch ja auch die rechte Erkenntnis haben, wie sie meinen, die sie in einen geistlichen Stand quasi erhebt, den die anderen eben nicht haben. Ihr geistliches Niveau zeigt sich oder zeichnet sich auch durch Erfahrungen aus, wo sie angeblich permanent das Wirken Gottes in einer Art und Weise erleben, dass den anderen in ihren Augen eher weniger geistlichen Christen ganz offensichtlich fehlt. Und diese anderen Christen dann wiederum, das sind solche, die eben nicht permanent die Stimme Gottes hören, der sagt, so spricht der Herr. Ja, die noch nicht einmal sagen können, dass ein Prophet über sie geweissagt hat, um ihnen mitzuteilen, was sie alles tun werden und sein werden und welchen tollen Dienst der Herr für sie hat. Ja, die vielleicht noch nicht einmal in neuen Zungen reden, geschweige denn ständig ein Wort für andere haben. Und so geschieht es dann manchmal, dass ein Christ aus dieser Kategorie 2, der nicht dauernd geistliche Eindrücke hat und der nur aus der Bibel weiß, was Gott sagt, zu diesem Mangel auch noch die Botschaft bekommt, nicht geistlich zu sein oder nicht geistlich genug oder gar, dass er den Heiligen Geist nicht hat. Und wenn es ganz schlimm kommt, dass er wahrscheinlich gar kein richtiger Christ ist. Sonst würden ja die Dinge geschehen in seinem Leben und es würde alles ganz anders laufen. Sind keine böhmischen Dörfer, von denen ich hier rede heute Morgen, oder? Ja? Hätte sein können. Aber ich glaube es nicht. Nun, eins ist ganz klar, wer da nicht feststeht und im Wort Gottes gegründet ist, der kann ganz schöne Zweifel bekommen. Ja? Der wird ganz schön verunsichert in einer solchen Situation. Und nicht selten kommen sich solche Brüder und Schwestern, denen so etwas gesagt wird, tatsächlich ganz schnell als gehandicapt vor. Als ungeistlich oder gar von Gott übersehen, nicht wert solcher Dinge, weil er, ein solcher Christ, ja auch tatsächlich immer noch nicht der strahlende Held ist, wie die anderen und immer wieder auch mit sich selbst zu tun hat, mit sich kämpft, mit seinem Fleisch auch ringt, das nach wie vor sich nicht einfach in Luft aufgelöst hat, sondern immer noch vorhanden ist. Ja, und so haben wir dann eben die geistlichen Christen auf der einen Seite, und die weniger Geistlichen mit ihren offensichtlichen Defiziten, die sich zum Teil schon minderwertig vorkommen, auf der anderen Seite. Die einen haben ständig charismatische Erlebnisse und Erfahrungen, von denen sie dauernd berichten. Wunder sind an der Tagesordnung, ständig redet Gott. Und andere wundern sich, dass sie diese Erfahrungen nicht machen oder zumindest nicht so und nicht in dieser Art. Und sie werden verunsichert und fühlen sich manchmal auch tatsächlich als Christen zweiter Klasse oder es wird ihnen dieses Gefühl gegeben. Aber nicht von Gott, ihr Lieben. Nicht von Gott. Sondern von denen, die meinten, dass sie geistlicher sind als ihre Brüder und Schwestern, die nicht ganz so laut und erkenntnisreich und heftig agieren wie sie selber. Ich sage es nochmal, ich möchte heute kein erschöpfendes Bibelstudium über dieses Thema machen und gucken, was tatsächlich einen geistlichen Christen in seinem Handeln, in seinem Gebaren, in seinem Reden, in seiner Haltung, in seiner Gesinnung besonders anderen und besonderen anderen Geschwistern gegenüber ausmacht. Was macht es aus? Was macht einen Christen zu einem geistlichen Christen? Nur zunächst einmal, dass er den Heiligen Geist hat. Ganz klar. Wenn jemand wiedergeboren ist, dann ist er ein geistlicher Mensch. Kommen wir jetzt gleich noch drauf. Und er ist geistlich. Das wollen wir erstmal festhalten. Aber eines ist es ganz bestimmt nicht, eine stolze und selbstgefällige Haltung, die die eigenen Erkenntnisse und Interpretationen gleichsetzt mit echter geistlicher Reife und sich darin dann über den Bruder und die Schwester erhebt, die nicht in derselben Weise handeln und agieren und die vielleicht von denselben Dingen überzeugt sind wie man selbst. Das ist kein geistliches Handeln. Das ist durch und durch fleischlich. Das ist überheblich. Du, und wenn du solche Erkenntnisse hast, da ist es wichtig aufzupassen, unabhängig davon, ob die richtig oder falsch sind. Erkenntnisse sind wichtig, aber sie bergen auch eine Gefahr, aufgeblasen zu werden. Das ist das, was der Apostel Paulus sagt. Ja. Und dann ist die mutmaßliche eigene Geistlichkeit gleich wieder futsch. War wohl nix. Was ist geistlich? In 1. Korinther 8, Vers 1 sagt der Apostel Paulus, denn die Erkenntnis bläht auf, und zwar unabhängig, ob sie richtig oder falsch ist. Die Liebe aber baut auf, und zwar den anderen, und macht ihn nicht nieder. Macht ihn nicht nieder. Sie liebt ihn und nimmt ihn an und schätzt ihn. Die Liebe nimmt durchaus alle Schwächen wahr, aber verurteilt dadurch nicht, sondern hilft auf. Ich lese euch ein kleines Stückchen vor, das lasse ich unkommentiert, aber es passt auch hier hinein, kennt ihr auch alle, aus Lukas 18, Vers 9. Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Er erzählte folgendes Gleichnis: Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen und auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal die Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe, und so weiter und so weiter. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. So was heißt es, geistlich zu sein, beziehungsweise geistlich zu handeln. Zu handeln in einer Art, die schlicht und einfach Gott wohlgefällig ist. Was bedeutet das? In 1. Korinther 13, Vers 4 lesen wir: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe tut nicht groß. Schon mal gelesen? Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Im Gegensatz zur Erkenntnis, wo das häufig geschieht oder geschehen kann. Ich denke, wenn es hier heißt, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, heute können wir häufig genau das Gegenteil sehen. Besonders dort, wo eine ständige Betonung auf erstaunliche und dramatische und sensationelle Ereignisse gelegt wird, welche angeblich ein Teil des täglichen geistlichen und charismatischen Erlebens und der Erfahrung der Christen sein soll. Ich sage bewusst angeblich, ihr Lieben. Es gibt Fernsehsender, wenn du die einschaltest, christliche Fernsehsender. Entweder du lässt dich auf den Wettbewerb ein, um irgendwie hinterher zu hecheln und hinterher zu kommen, auch so geistlich zu sein und all das nachzuweisen, was dort ist. Oder du wirst sehr stark entmutigt. Und das ist ein Effekt, der dabei geschieht. Ein Effekt, wo man eingeschüchtert wird oder wo Christen eingeschüchtert werden, die nicht dieselbe Art von Ergebnisse haben. Keine ständigen Prophetien, keine hörbaren Instruktionen des Heiligen Geistes. Ich rede nicht von dem, was der Ludwig vorhin gesagt hat. Der Heilige Geist überführt uns selber schon ständig von Sünde, wenn wir nicht abgestumpft sind. Und von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Das betrifft uns selbst. Ja. Aber das ist nichts, wo man stolz sein kann, wie geistlich man deswegen ist. Ja, es wird ja aus allem ein Wunder gemacht heute, ja. Oh, ich habe gebetet und Gott hat mir sofort einen Parkplatz gegeben. Das mag schon sein, ihr Lieben. Das mag sein. Aber es bleibt eine Interpretation einer Situation. Natürlich sorgt Gott für uns, auch im täglichen Leben. Aber was machen die, die auch gebetet haben und Gott hat keinen Parkplatz freigeschaufelt? Sind die weniger geistlich? Fehlt diesen Geschwistern etwas? Ist das die Strafe oder der Fingerzeig Gottes, dass sie nicht glaubensvoll genug gebetet haben? Also hier kommt es auf unsere Interpretation an. Übrigens, ich muss nichts glauben, was mir jemand erzählt, außer was geschrieben steht. Da ist der Punkt, wo ich glaube. Er hat über die Bibel geredet, dass sie absolut glaubwürdig ist. Und es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber nicht selten haben Christen auch die Neigung, weil sie manchmal auch in einer Art Wettbewerb stehen, geistlichen Wettbewerb, der ganz schön auslaugt auf die Länge der Zeit, Dinge schnell zu überhöhen und zu einem Wunder zu gestalten, wo ganz natürliche Ereignisse sind. Und manchmal fragt sich der Zuhörer überhaupt, was ist da jetzt gemeint? Ja. Und wir sind nicht weniger geistlich, wenn wir nicht dauernd sagen, der Herr sorgt dauernd für uns und er sagt mir, ob ich heute Nudeln kaufen soll oder Kartoffeln oder was es zu essen gibt. Nein, wir haben Freiheit vom Heiligen Geist bekommen, von unserem Gott, frei zu entscheiden, was wir gerne essen möchten. Ja. Er sagt uns auch nicht, wohin wir in Urlaub fahren sollen. Er tut es vielleicht einmal, aber macht hier bitte kein Gesetz draus. Ja, das ist nicht wahr. Sondern er schenkt uns Freiheit und er möchte doch, dass wir eine gewisse Reife auch erreicht haben und dadurch Entscheidungen treffen, die nicht in einer falschen Abhängigkeit oder ich möchte sagen in einer falschen Frömmigkeit an etwas hängen, wo Gott uns eigentlich freisetzen will. Meiner Meinung nach ist es kein Zeichen von Geistlichkeit, den Herrn zu fragen, Kartoffeln oder Nudeln. Sondern von großer Unsicherheit. Übrigens, der Apostel Paulus, der wusste auch, was es heißt, auf diese Weise verachtet zu werden und durch Leute eingeschüchtert, die glauben, geistlicher zu sein und eine höhere Ebene erreicht zu haben. Der kennt es. Und er schreibt über mehrere Kapitel über genau diese Problematik. Und wir wollen uns einmal anschauen, wie der Apostel Paulus damit umging. Weil früher oder später wird jeder oder ist jeder von uns damit konfrontiert worden. Auf der einen oder anderen Seite. Entweder warst du jemand, der sich so geistlich vorkam und hast es jemand anders gesagt oder umgekehrt. Du hast es gehört, wie ungeistlich du bist oder dass dir Dinge fehlen. So, in den letzten zwei Kapiteln des Korintherbriefes spricht Paulus von den sogenannten Superaposteln, von den neuen Aposteln, die auf einmal nach Korinth gekommen waren. Diese neuen Lehrer, die liebten es, so sagt es jetzt Paulus hier im 2. Korinther 10, sich selbst zu rühmen und sich selbst zu empfehlen. Er geht genau auf diese Dinge ein. Das heißt, sie beanspruchten für sich selbst, dass ihre Vollmacht und ihre Kräfte, die sie angeblich hatten, ihre Erfahrungen, die Begeisterung und die Ekstase, die sie verbreiteten und die sie den Gläubigen in Korinth brächten, dass das genau das ist, was den Gläubigen fehlte. Gleichzeitig verwiesen sie Paulus damit auf die Plätze, natürlich, ja, dessen Geistlichkeit jetzt auf einmal in Frage gestellt war durch das, was hier geschieht. Er reichte einfach nicht mehr an diese neuen Superstars heran, die jetzt auf der Bildfläche erschienen. Und da ergibt sich jetzt ein gewisses Spannungsfeld. Aber wie reagiert er darauf? Wie geht er mit dieser Situation um? Und was antwortet er darauf, auf die Ansprüche, die hier gestellt werden? Das lesen wir in Kapitel 10 bis 13 im 2. Korintherbrief. Könnt ihr in Ruhe zu Hause nachlesen, mal den ganzen Brief, weil vieles beschäftigt sich mit dieser ganzen Problematik in diesen Briefen, gerade im 1. Korintherbrief des Apostels Paulus. So, das Erste, was wir sehen, erstaunlicherweise begegnet er dem nicht mit einer Liste seiner Heilungen oder seiner anderen Wundertaten, die durch ihn geschahen. Er hat hier nichts heruntergerasselt und aufgezählt, was Gott alles durch ihn tut, sondern stattdessen präsentiert er so etwas Ähnliches wie sein geistliches Vorstrafenregister, habe ich nicht ich erfunden, den Ausdruck, ja, hat mal irgendjemand gesagt, ich weiß gar nicht wer, sein geistliches Vorstrafenregister, wie es jemand mal genannt hat. In 1. Korinther 11, Vers 18 leitet er das dann so ein. Er sagt, weil sie sich, diese Superapostel, nach dem Fleisch rühmen, will auch ich mich rühmen. Er sagt, das nützt zwar nichts und es ist blöd, aber ich rühme mich halt auch mal, sagt er. Ja. So erstaunlich ist schon hier in dem ersten Satz, dass dieses Rühmen der Superapostel, das nennt er fleischlich. Hier schon nennt er es fleischlich, nicht geistlich. Ist nach dem Fleisch. Sein Rühmen aber, das umfasst etwas ganz anderes. Er sagt, von den Juden habe ich 5x40 Schläge bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen worden. 1x gesteinigt. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Ich war in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem eigenen Volk und von den Heiden. In Gefahren in der Wüste, in Gefahren in Flüssen, in Gefahren vor falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Hunger und Durst. Schau mal an. Paulus, in Hunger und Durst. In Kälte und Blöße. Außerdem übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt. Die Sorge um alle Gemeinden. Paulus erzählt unter anderem, dass er aus Städten fliehen musste. Und sogar einmal schon mit dem Leben abgeschlossen hat. Und dann kommt er unter anderem auch auf den Dorn im Fleisch zu sprechen, der für ihn eine schlimme Qual war und der ihm wirklich schwer zu schaffen gemacht hat und der schwer zu ertragen war, was immer das auch war. Aber Gott hat es nicht weggenommen, obwohl der Apostel Paulus doch zu 3 verschiedenen Gelegenheiten nachdrücklich und ernsthaft dafür gebetet hat. Wenn ich das so lese, dann scheint es mir schon ziemlich zweifelhaft, dass Paulus damals, auch wie heute, bei gewissen Leuten einen guten Eindruck gemacht hätte, wenn er all diese Dinge nennt und aufzählt, was ihm so zu schaffen machte. Und dass er seinen Ruhm in seiner Schwachheit sieht. Und noch eins fällt hier auf. Anstatt im Geist geschlagen zu sein, wurde er immer wieder körperlich fast erschlagen. Krasser Unterschied. Fast erschlagen. Hatte er irgendetwas nicht verstanden? War seine Lehre defizitär an diesen Punkten? War er schwach im Glauben oder fehlte ihm hier die rechte Erkenntnis? Sicher nicht. Bestimmt nicht. Aber anstatt seine Wunder und die Vollmacht zu betonen, die er als wahrer Apostel Jesu wirklich hatte, zog er es vor, über seine Schwachheiten zu sprechen und wie Gott gerade durch sie Ehre bekommt. Boah, das ist ja ein völlig anderes Denken. Gerade durch die Schwachheit. Ich bin ziemlich sicher, diese Art von Wunder und Vollmacht, beziehungsweise diese Art von Geistlichkeit, die Paulus hier betont, die würde in den heutigen Bestsellerlisten bestenfalls unter ferner liefen erscheinen. Aber wenn Paulus hier Dinge anspricht, die sein Leben ausmachen, die ständig sich ereignet haben, die sein Leben regelrecht gekennzeichnet haben, weil er spricht von einer Kennzeichnung seines Lebens. Was macht es aus? Dann hört sich das gar nicht so herausragend an. Nicht besonders geistlich. Und doch nennt er genau diese Dinge erstaunlicherweise. Schwierigkeiten, Verfolgung, Verwirrung, Gefängnis, Flucht, Verzweiflung. Ich hatte schon mit dem Leben abgeschlossen, sagt er an einer Stelle. So all das gehörte maßgeblich zu seinem Leben mit dazu, von dem Tag an, wo er Christus kennengelernt hat, bis zu dem Tag, wo er von einem römischen Scharfrichter enthauptet wurde. Das Kennzeichen seines Lebens. Dasselbe gilt übrigens auch für die anderen Apostel. Auch sie wussten etwas von Leiden und von wahrer Geistlichkeit. Vor allen Dingen auch Petrus, Jakobus und Johannes, denen es nämlich nicht besser erging. Paulus jedenfalls, und davon spricht er, war schwach, er war elend, seine Rede war zu verachten, er war einmal richtig verzweifelt, und was er war, in alledem, er war demütig. Und deshalb kann er dann schließlich auch im Gegensatz zu den supergeistlichen Überaposteln sagen, ich zitiere 2. Korinther 12, Abvers 9, sehr gerne will ich mich nun viel mehr, im Gegensatz zu denen, was die anderen getan haben, will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Mir scheint es schon, dass das zum Teil ein anderes Evangelium ist, das hier verkündigt ist. Übrigens, nirgendwo in der Heiligen Schrift findet sich ein Hinweis darauf, dass Geistesgaben oder besondere Erkenntnisse jemand zu einem geistlicheren Menschen machen und dass diese Dinge Mittel zu einer größeren Geistlichkeit wären. Das sind sie nicht. Es ist gut, wenn sie da sind. Und ich habe mir vorgenommen, auch wieder mehr über diese Dinge zu sprechen, wieder das Mikrofon hierher zu stellen und einzuladen und zu dienen in diesem Bereich. Aber deswegen ist jemand, der so etwas tut oder darin gebraucht wird, nicht ein geistlicherer Mensch wie ein anderer. In Wiesbaden haben sich zwei Jungs bekehrt, damals, als ich die Jugendgruppe geleitet habe, wirklich Jungs. Die haben am nächsten Tag angefangen zu weissagen, in einer Art und Weise, das war erstaunlich. Geistliche Reife hatten die null zu dem Zeitpunkt. Null. Aber Gott hat sie einfach gebraucht und benutzt. Kein Grund, stolz zu sein. In 1. Korinther 1, Vers 7 bestätigt Paulus den Korinthern, dass sie alle Gaben haben, gerade in dieser Gemeinde in Korinth. Deswegen greift Paulus das hier auf, wo das alles geschehen ist. Er sagte, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Das heißt, alles war überreich vorhanden, aber gleichzeitig hatten sie zu ziemlich jedes geistliche Problem, was eine Gemeinde überhaupt haben konnte. Bis hin zu ganz krassen Sachen. Aber mit Geistesgaben waren sie überreich gesegnet. Ich sage es nochmal, sie waren geistliche Menschen, ohne Zweifel. Von neuem geboren. Jesus lebte in ihnen, durch den Heiligen Geist. In ihrer Position waren sie geistlich, ganz klar. Aber in ihrem Wandel und ihrem Umgang miteinander zeigten viele fleischliches Verhalten. Das ist der Unterschied. Deshalb sagt dann Paulus in 1. Korinther 3, Vers 1, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, die sie waren, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Das heißt, sie waren geistlich, aber sie handelten nicht danach. Ja? Sie verhielten sich immer noch fleischlich, wie Babys in Christus, aber nicht wie reife Christen. Und Paulus sagt, das solltet ihr der Zeit nach eigentlich schon sein. Ja, aber jetzt geht es wieder zurück, ich muss euch anders behandeln, ihr habt vieles nicht verstanden. Und dann definiert er, woran er erkennt die Fleischlichkeit. In den geistlichen oder an den geistlichen Menschen. Da noch Streit unter euch ist, Eifersucht, Neid, Stolz, Besserwisserei, Ruhmsucht, supergeistliche Allüren. Alles das zeigt, dass viel Seelisches und Fleischliches immer noch die Oberhand hatte oder immer wieder die Oberhand bekam. Ich sage es nochmal, sie waren geistliche Menschen, aber sie handelten nicht danach. Übrigens, alle Christen sind geistliche Menschen, wenn sie denn wirklich Christen sind und Christus angenommen haben, Vergebung ihrer Sünden haben. Geistliche sind nicht irgendwelche besonderen Würdenträger oder von Gott berufene Gabenträger, sondern alle sind Geistliche. Es galt im ersten Jahrhundert bei den Korinthern und es gilt auch eben ganz genauso heute für alle Gläubigen. Aber, und das muss man sehen, während der Position nach alle geistlich sind, sind wir es nicht immer in unserem Handeln. Das heißt, wir handeln nicht immer geistlich. Und ich fürchte, jeder muss sich diesen Schuh anziehen von uns. Jeder. Natürlich sind wir unterschiedlich weit, ganz klar. Aber im Prinzip sind wir alle auf dieser Stufe. Geistliche Menschen, die nicht immer geistlich handeln, die sich aber ausstrecken, dass der Heilige Geist und dass Gott Raum bekommt, so wie es Ludwig vorhin gesagt hat, ich bin überführt worden, da war jemand. So die Überführung, das was er getan hat damals, das ist ihm längst vergeben. Aber jetzt tut der Heilige Geist etwas und sagt, du, da kannst etwas tun. Und jetzt gilt es darauf zu hören. Das ist geistlich, das zu hören und dann vielleicht auch so einen Schritt zu tun. Aber das hebt ihn nicht auf eine höhere Stufe, sondern sein Wandel mit Christus unter der Führung des Heiligen Geistes erweist sich an dieser Stelle als geistlich, als Gott wohlgefällig. So, der Punkt ist einfach, dass wahre Geistlichkeit nicht ein permanenter Status ist, der sich durch besondere Gaben oder Erkenntnisse oder charismatische Erfahrungen ausdrückt, sondern allein durch den täglichen Wandel mit Gott in jeder Situation so zu handeln, dass Gott geehrt wird. Egal, wo wir gerade durchgehen. Das kann man. Aber es gelingt manchmal auch nicht. Wandelt im Geist, sagt der Apostel Paulus deshalb. Dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Höre ich aber nicht auf den Geist, dann werde ich, obwohl ich ein geistlicher Mensch bin, fleischlich handeln. So einfach ist das. Und wo ich fleischlich handle, das heißt nach meiner alten Art reagiere, dann gilt es einfach umzukehren davon, um Vergebung zu bitten und um die Hilfe Gottes, um die Hilfe des Vaters und dann weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, sich nicht umzudrehen die ganze Zeit, wenn du wieder versagt hast vielleicht und zu sagen, Mensch, das wird nie etwas. Sei nicht wie Lots Frau, die sich in dieser Umkehrung des Anschauens des Alten dann quasi versteift hat und nicht mehr weiterkam. Sondern unser Blick richtet sich bei allem, was fleischlich offenbar wird, immer wieder auf Christus, der uns erlöst hat, der uns neu gemacht hat, der uns erkauft hat und der uns an der Hand genommen hat und der uns wieder aufrichtet und ermutigt, weiterzugehen. So, das Fazit von der Geschichte ist, geistlich sind nicht unbedingt immer die, die immer so viel geistlich reden und schon gar nicht solche, die immer den anderen sagen, wie ungeistlich sie sind. Schwach sind wir. Jawohl, das stimmt. Und das macht Mühe. Mir macht meine Schwäche Mühe. Und dir deine ganz bestimmt auch. Auch das ist wahr. Aber das disqualifiziert mich nicht. Und dich auch nicht. Wir sind nicht aus dem Rennen. Ganz davon abgesehen, dass wir nicht in einem Wettbewerb stehen. Außer in dem Rennen auf das Ziel zu, uns dorthin zu bewegen, wo Christus ist, mit dem Siegeskranz. So, deswegen sagt der Apostel Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil der Herr immer noch in den Schwachen mächtig ist. Ganz ehrlich, liebe Geschwister, das ist eine Bibelstelle, die mich immer und immer wieder getröstet hat, weil meine Schwäche nicht der Endpunkt ist, ja, das letzte Wort hat, sondern immer der Herr, der sagt, ja, jetzt hast du wieder mal gesehen, wie stark du bist, wie stark du wirklich bist, jetzt lass mich doch mal machen, lass mich mal ran. Und da wusste ich immer und da weiß ich einfach, okay, ich bin getragen. Und was von ihm nie kommt, nie ist, ja, du bist ja sowas von ungeistlich. Das kommt vom Menschen und vom Teufel überhaupt. Und von Leuten, die sich selber schwer tun, die jemand anders brauchen, der scheinbar schwächer ist als sie. Paulus hat sich nicht geniert, seine Schwachheit darzulegen, zu sagen, jawohl, so ist es. So, was ich damit sagen will, ist, lass dich nicht entmutigen durch Leute, die nur deine Schwäche sehen, deinen Mangel sehen und sich selbst für die geistlichen Überflieger halten. Wir werden voreinander, wenn wir als Gemeinde gehen und unterwegs sind, unsere Schwächen werden offenbar werden. Unsere Eigenheiten, unsere Macken und die Dinge, die irgendwie jetzt nicht so strahlend sind. Das wird deutlich. Bei jedem, zumindest bei jedem, der sich irgendwie auch bewegt und äußert, sei es in Worten oder in Werken. Da wird es sichtbar, dass wir nicht perfekt sind. Und dann haben wir oder die Geistlichen die Möglichkeit, die Schwächen des anderen, die wohl wahrgenommen werden, nicht als Ungeistlichkeit zu disqualifizieren, sondern ihn anzunehmen in seiner Schwäche und zu sagen, okay, da ist jemand schwach, vielleicht braucht es da wirklich Veränderung. Aber vielleicht habe ich auch nur einen solchen Eindruck, könnte ja auch sein, weil es nicht in mein persönliches Bild passt. Aber an dem Punkt gilt es, wenn ich geistlich reagieren will, die Schwachen zu tragen und sie zu ermutigen. Erster Korinther 1, Vers 28 bis 31 sagt der Apostel Paulus, denn das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid. Jetzt spricht er Leute an, von denen er vorher gesagt hat, naja, also, ihr kommt alle aus einem Background, Ehebrecher, Betrüger, Gauner, und dann zählt er so eine ganze Liste auf, und manche von euch waren das. Sagt er. Aber ihr seid das jetzt nicht mehr. Ja? Sondern ihr seid Christus zugehörig. Ja? Ist euer Heil. Und jetzt sagt er, dieses Heil ist in Christus und nicht in der Leistung eures Fleisches. Das Geist vom Geist überwunden wird. Jawohl. Und in diesem Kampf stehen wir auch. Dann sagt er, aus ihm aber kommt es, dass ihr jetzt diese Typen in Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Mensch, ich stehe manchmal wirklich da in Situationen und sage, Herr, ich habe jetzt keine Ahnung. Wie geht das jetzt? Ich weiß es einfach nicht. Wir beten manchmal zusammen, wir führen jetzt fast 40 Jahre Ehe, gell? Da hast du manchmal auch keine Ahnung, wie geht das jetzt weiter. Aber wir haben uns angewöhnt, einfach das zu beten, was wir empfinden. So, ja, wir haben jetzt keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Bitte hilf uns. Ich muss nicht alles wissen. Ich habe jemanden, zu dem ich kommen kann und der die Weisheit schlechthin ist. Ja. Und auf ihn baue ich. Und auf ihm vertraue ich auch, selbst wenn die Antwort jetzt nicht gleich kommt. Aber ich weiß, dass er zur rechten Zeit das Rechte immer tut. So. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Und Gerechtigkeit. Boah, er ist meine Gerechtigkeit. Ich bin Gott recht, weil ich an Jesus glaube. Und wenn jemand meint, dass ich nicht geistlich genug bin, okay, Christus ist derjenige, der mich beurteilt. Und Heiligkeit. Wow, da sehe ich auch, da mangelt es vielleicht auch noch an manchen Dingen, ganz klar. Aber er ist meine Heiligkeit. Und darauf baue ich und da werfe ich mich hin. Und er ist meine Erlösung, heißt es dann. Und Erlösung. Boah. Ich habe einen Erlöser, der wirklich alles umfängt, der an alles gedacht hat, der sogar so Typen wie mich aufhebt und sagt, Junge, es wird gut werden. Es wird gut. Lass dich nicht entmutigen von deinen Schwächen. Geh weiter. Ich bin stark. Darauf bau. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Jawohl. Jawohl. So, das war ganz bestimmt nicht alles, was man über dieses Thema sagen kann. Aber es trifft einen wichtigen Punkt, wo Geschwister leicht entmutigen, statt sie zu ermutigen. Ich möchte ganz bewusst Abstand nehmen davon. Es kann sein, dass ich dadurch in der Gefahr stehe, an manchen Punkten ein bisschen zu weit zu sein. Aber ich selber habe so viel Gnade von unserem Herrn erlebt, so viel Vergebung, so viel Annahme, dass ich nicht wage, über jemanden vorschnell zu urteilen. So, lieber etwas weitherziger. Und sie sagen, Herr, du weißt es, du hast alles im Griff. Wenn du jemanden siehst, der krass sündigt, hast du das Recht und die Pflicht, ihn anzusprechen. Aber wenn du nur geistliche Offenbarungen hast, wo du meinst, dass etwas sein könnte, dann halte dich zurück. Ich glaube, ich habe es schon einmal erzählt hier. Es gab eine Frau in der Gemeinde, die hat immer gegen Dämonen gekämpft. Sie hat uns dann verlassen. Ich habe ihr gesagt vorher, du kannst gerne, wenn du willst, gegen Dämonen kämpfen, aber ich möchte dich bitten, nicht zu evangelisieren mit dieser Art von Lehre, die du hier hast. Aber du hast Freiheit in deinem eigenen Glauben, selbstverständlich. Später hat sie uns verlassen und ist mit zwei anderen Frauen zusammengegangen und hat gebetet in ihrem Haus, immer wieder. Und sie haben geistliche Offenbarungen gehabt. Eines Tages ruft mich ein Pastor an, ein befreundeter Pastor, Stephen Dunn aus Moosburg, und sagt, Toni, sitzt du? Da sage ich, nee, aber das hört sich so an, als ob ich mich setzen sollte. Und habe mich dann schon gesetzt. Er sagt, ich habe gehört, du hast ein Verhältnis mit deiner Lobpreisleiterin. Das war damals die Monika Achmedzade. Ich war geplättet. Da sage ich, bitte, ich habe mich jetzt verhört, sag mir das nochmal. Dann hat er das wiederholt und sage ich, wo hast du das her? Ja, es kam eine Frau zu mir, die hat mit einer Frau aus deiner Gemeinde, die mal bei dir war, gebetet und die haben Offenbarungen von Gott bekommen durch den Heiligen Geist. Du hättest dein Verhältnis mit ihr. Und daraufhin habe ich die Frau angerufen. Da sage ich, wenn ihr schon solche Offenbarungen habt, und nicht zu mir kommt, warum geht ihr dann nicht zum Thomas oder zum Hans oder zur Ältestenschaft und sagt ihnen, hey, guckt mal bitte hier nach eurem Pastor, was läuft denn hier ab? Gott hat uns gezeigt. Das habt ihr nicht gemacht. Sondern ihr habt das kolportiert und herumgetragen, dass irgendein Pastor, zu dem das dann gekommen ist, mich anruft und mir sagt, was hier passiert sein soll. Sag ich, das ist nicht nur Rufschädigung. Ich meine, ihr könnt meinen ganzen Dienst damit zerlegen. Und ich habe ihr gesagt, es tut mir leid. Diese Offenbarung hat euch der Teufel gegeben. Das ist nicht von Gott. Ich schätze die Monika wirklich sehr. Aber ich habe nie im Traum nicht einmal gedacht an so etwas. Und dann kommt so etwas. So viel zu geistlichen Dingen, die nicht geprüft werden und die sich einfach großartig vorkommen in diesen Dingen. Also lasst euch nicht entmutigen. Sagt, meine Gerechtigkeit ist der Herr. Und mach's wieder Ludwig, lass dich überführen, wenn der Geist Gottes dich anspricht. Vielleicht denkst du manchmal, du kommst kaum weiter, weil du noch einen ganzen Berg von Dingen siehst. Aber dort, wo der Geist Gottes dich anspricht, ist das eine Sache, dann tut es. Und wenn die nächste Sache kommt, tust du die nächste Sache. Und so wandeln wir unter der Führung des Heiligen Geistes und tun das, was er uns zeigt. Das ist geistlich, aber kein Grund, stolz zu sein, sondern dankbar, einen Gott zu haben, der uns nicht verurteilt, sondern annimmt und der uns wahrhaftig führt und leitet, der in alle Wahrheit leitet, der uns von Sünde überführt und uns Christus zeigt, der uns frei macht. Ist gut, gell? Ja, meine ich auch. So, lasst uns aufstehen.